Erlebnis gehabt, das so eingeschlagen hat wie ein Donnergrad, wie die zwei Jungs das vorgemacht haben. Das so richtig, wo du gemerkt hast, boah, jetzt ist alles anders. Ich war so, bis ich 30 war, ja, 30 war ich Single. Und es war eigentlich ein total cooles Leben. Ich habe in einer total coolen WG gelebt. Da war ich nicht so viel auszusetzen. Ich war eigentlich ganz zufrieden. Und dann ist genau sowas passiert. Dann hat so ein Donner bei mir eingeschlagen. Mir ist unerwartet so ein Mädchen über den Weg gelaufen. Und ich muss dann anfangen umzudenken. Ich habe mir gedacht, wow, es könnte sein, es verändert sich jetzt doch einiges oder vielleicht alles. Und ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe eigentlich gedacht, oh, die ist so toll, bei der habe ich nie eine Chance. Und habe dann eigentlich überlegt, okay, wenn man so verliebt ist, das kann recht unangenehm sein, wenn man nicht weiß, wo man steht, gell? Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt Klarheit haben, ich mache einen Termin aus zum Kaffeetrinker. Wir treffen uns, ich sag ihr, was ich für sie empfinde und dann hole ich mir meinen Korb ab und dann kann ich weitermachen, kann mit der Trauerbewältigung anfangen. Hab mit meinen Kumpels aus der WG einen Termin zum Grillen ausgemacht, hab das Fleisch gekauft. Und habe gesagt, okay, Jungs, ich habe jetzt einen Termin, ich treffe mich zum Kaffee trinken, mach alles klar und komm dann später wieder und dann grillen wir zusammen. Und dann könnt ihr vielleicht anfangen, mich zu trösten. Vielleicht habe ich das so im Hinterkopf gehabt. Ich habe mich zum Kaffee trinken getroffen und wir sind spazieren gegangen, Stunde gefühlt, Monate gefühlt. Bis ich es endlich geschafft habe, zu sagen, was so in mir vorgeht. Und dann ist was passiert, das habe ich überhaupt nicht erwartet. Das war dann wieder so ein mega Donnerschlag. Ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber die junge Dame fand mich auch toll. Und dann war schon die erste Sache, die mein Leben beeinflusst hat und die mein Leben verändert hat, weil, was werdet ihr denken, was ich gemacht habe an dem Abend? Ja, genau, ich bin nicht da gegangen und habe gesagt, okay, hey, das ist cool, dass du jetzt, dass es dir genauso geht wie mir. Ich habe heute Abend einen Termin mit meinen Jungs, ich gehe grillen, wir sehen uns dann bald mal wieder. Nee, habe ich nicht. Ich habe die Jungs angerufen und gesagt, hey, es ist was passiert. Ein riesen Donnerschlag, das könnt ihr euch nicht vorstellen, grillt ohne mich, esst das Steak extra und ich habe heute was anderes vor. Und da hat angefangen, mein Leben ganz andere Wendungen zu nehmen und ich habe voll viel in das rein investiert. Sachen, die mir davor wichtig waren, waren mir plötzlich nicht mehr wichtig. Ich habe einen Aufwand betrieben, um dieses junge Mädel zu treffen. Ich habe Sachen auf mich genommen, das ist unglaublich. Ihr glaubt gar nicht, was man alles machen kann. Nur um Zeit mit ihr zu haben. Und ihr kennt es vielleicht aus anderen Bereichen, wenn du Sport machst, wenn du einen Job lernen möchtest, dass du dich in was volle rein investierst und du gibst dein ganzes Leben dafür auf, für dieses Ziel dahin zu kommen. Und ihr erinnert euch wahrscheinlich an das Thema von letzter Woche, vom Jochen, das war alles oder nichts. Dann hatte Jochen von Leuten gesprochen, die für sich solche Entscheidungen getroffen haben, was sie so in ihrem Leben machen oder wo sie hinwollen. Und in dem Thema, mit dem wir uns, das wir uns heute anschauen, da spricht Jesus genau dieses Thema an, solche Entscheidungen, die tiefgreifende Folgen im Leben haben von den Menschen. Jesus kommt an das Ende seines Wirkens auf der Erde und er redet nochmal mit den Leuten, die er vor sich hat, Klartext. Er will, dass keine Missverständnisse bleiben. Und das ist der Text, um den es heute geht. Und wir sind im Johannesevangelium. Im Kapitel 12, genau, Vers 20. Ja, das ist manchmal, wenn meine Aufschriebe nicht ganz so komplett sind, wie sie sein sollten, aber inzwischen habe ich gelernt, man muss die Blätter nummerieren, weil das ist ungeschickt, wenn bei der Predigt die Blätter durcheinander kommen, kann vorkommen. Also wir sind im Johannesevangelium im Kapitel 12 und ich lese ab Vers 20, wir lesen den Text erstmal komplett. Und da steht, unter denen, die zum Fest nach Jerusalem hinaufgezogen waren, um anzubeten, befanden sich auch einige Leute nicht jüdischer Herkunft. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte, und baten ihn, Herr, wir möchten gern Jesus kennenlernen. Philippus ging zu Andreas und teilte ihm das mit, worauf Andreas und Philippus zusammen mit Jesus gingen, um es ihm zu sagen. Jesus gab ihnen zur Antwort, die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel: Ich habe es getan und werde es auch wieder tun. Viele Menschen standen dabei und hörten die Stimme und sie sagten: Es hat gedonnert. Einige meinten, ein Engel hat zu ihm gesprochen. Da sagte Jesus: Nicht meinetwegen hat diese Stimme gesprochen, sondern euretwegen. Jetzt ist für die Welt die Stunde des Gerichts gekommen. Jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen werden. Ich aber werde über die Erde erhöht werden und werde dann alle zu mir ziehen. Jesus deutete damit an, auf welche Weise er sterben würde. Was ist hier los in diesem Text? Und wie fängt's an? Wenn ihr euch vielleicht erinnert, letzte Woche, es gab ganz viele Leute, die waren immer bei Jesus, die sind ihm nachgefolgt, überall, wo er hin ist, die wollten ihn hören, die haben ihn verfolgt, und hier kommt eine neue Fangruppe, sage ich mal, dazu. Eine Fangruppe aus dem Ausland. Die würde ihn gern sehen, die würde ihn gern treffen. Und Jesus nimmt diese Bitte von den Leuten zum Anlass, zu erklären, wer er wirklich ist, was sein Auftrag ist und was für eine Konsequenz sein Leben für uns hat. In Vers 23 steht: Jesus gab ihnen zur Antwort: Die Zeit ist gekommen, wo der Menschensohn in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Er war jemand anders, wie die Leute erwartet haben. Er sagt: Meine Herrlichkeit, die kommt erst. Und wenn ihr euch an die ganze Satz oder die Texte, die da vorkommen im Johannesevangelium erinnert, dann werdet ihr euch denken: Moment mal, was will er von sich noch zeigen? Was will er offenbaren? Was soll da noch Herrliches kommen? Da waren unglaubliche Rede, da waren unglaubliche Wunder. Er hat Sachen gemacht, die waren verrückt. Davor haben sie ihn eigentlich schon fast zum König gemacht. Sie haben Palmzweige auf der Boden geworfen. Da war so viel Herrlichkeit vorhanden. Was soll jetzt noch kommen? Es waren scheinbar nicht diese große Taten und Wunder. Er erklärt die Herrlichkeit, die er hat oder die er bringen wird, die jetzt dann sichtbar werden wird, erklärt an einem Beispiel, und das ist der Vers 24. Da sagt er: Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer ist denn dieser Jesus? Warum ist er in diese Welt gekommen? Wenn ihr euch Jesus anguckt, werdet ihr sehen, Jesus sagt mal von sich, oder Jesus ist der Schöpfer, der Erhalter des ganzen Universums. Alles ist durch ihn gemacht, alles wird durch ihn kalter. Und dieser Jesus wird Mensch. Dieser Jesus wird Mensch und kommt auf die Erde, macht sich auf der Weg, und er erklärt es in diesem Bild, warum. Er macht sich auf der Weg und stirbt für die Schuld und für die Sünde, die die Menschen haben. Er wird getötet, er wird umgebracht, und er überwindet den Tod, er besiegt den Tod. Und er macht so möglich, dass eine Verbindung, eine Beziehung zu Gott möglich wird. Und er bietet mir und dir das als Geschenk an. Das ist seine Herrlichkeit. Nicht die wahnsinnige Sache, die er getan hat, sondern dass dieser Gott, weil er die Menschen so sehr liebt, Mensch wird, auf die Erde kommt und stirbt für all den Müll, den du und ich gemacht haben. Das ist die Herrlichkeit, die ihn ausmacht. Dass es ihm nicht einfach gefallen ist, dass er nicht einfach, weil er mal Gott war, der es so mit links gemacht hat, so gedacht hat: Hey, ich komme auf die Erde, ich mache den Plan Gottes, ich bezahle für alles, und dann wird alles ganz easy, und das macht man halt so, weil man Gott ist. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das sieht man im Vers 27. Ich lese euch den nochmal. Da sagt er: Mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Was soll ich sagen? Oder soll ich sagen: Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da. Jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Jetzt passiert das, wofür ich gekommen bin. Jesus verkauft uns nicht die Katze im Sack. In Vers 24 sagt er: Okay, ich sterbe für euch. Ich mache es möglich, dass eurer Schuld und Sünde bezahlt wird und dass eure Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Aber dieses Geschenk, das wird eine Konsequenz haben für dich. Ich möchte es dir schenken, aber es wird eine Konsequenz haben für dich. Und jetzt denkst du vielleicht, Moment mal, ich habe so oft gehört, das, was Jesus für mich gemacht hat, ist bedingungslos. Der liebt mich doch bedingungslos. Wie kann das jetzt eine Konsequenz haben? Das passt nicht so ganz zusammen. Und das passt nur im ersten Moment nicht so richtig, weil es stimmt wirklich, ich kann nichts dafür tun. Ich muss nichts machen, damit ich diese Rettung kriege von Jesus. Ich kann nichts machen. Ich kann das nur annehmen, aber dann passiert was. Dann passiert was, nämlich, dass ich ein neues Leben kriege. Dann verändert sich plötzlich alles. Das heißt, die Konsequenz, wenn du dieses Geschenk von Jesus annimmst, ist, du kriegst ein neues Leben und dein altes ist vergangen. Das ist völlig neu. Jesus wird Herr sein in deinem Leben. Das verändert alles. Ich bin christlich aufgewachsen und ich habe immer so ein bisschen christlich gelebt. Wenn meine Freunde, die nicht Christen waren, mich gesehen haben, dann haben die manchmal gedacht, so, ich bin ein bisschen ein Freak, weil ich so bestimmte Prinzipien gehabt habe. Die haben nicht Christen nicht, aber das war total zäh. Und in meinem Leben hat voll viel Platz gehabt, als ich versucht habe, christlich zu sein. Da hat Saufer Platz gehabt, da haben Frauengeschichte Platz gehabt, da haben Droge Platz gehabt. Das war kein Problem, das habe ich da irgendwie alles reinweben können. Und habe immer wieder versucht, christlich zu leben, aber es hat nicht funktioniert. Und dann gab es einen Moment in meinem Leben, so ein Donnerschlag, so ein richtiger Hammer, wo Gott mir einen Spiegel vorgehalten hat, wo er mir gezeigt hat, hey Peter, du hast ein Problem. Hey, du brauchst mich, du bist verloren, du brauchst Rettung. Und ich möchte dir ein neues Leben geben. Und das hat er gemacht. Ich habe ein neues Leben gekriegt. Es hat sich alles verändert. Und das Erstaunliche ist, denkst du jetzt vielleicht, ja, okay, dann sind Leute gekommen, die haben dir gesagt, das darfst du machen und jenes und das nicht mehr und so. Und es war nicht so. Ich bin da relativ allein dagestanden, lange Zeit. Und mir war klar, manche Dinge, die in meinem Leben stattgefunden haben, die kann ich nicht mehr machen. Die haben keinen Platz mehr in meinem Leben, weil ich ein neues Leben habe, wo das gar nicht mehr reinpasst. Als ich mit dieser tolle Frau zusammengekommen bin, war klar, hey, meine Freunde müssen ein Stück zurücktreten. Die haben nicht mehr diesen Einfluss in meinem Leben. Die gibt's noch, aber manche Sachen verändern sich. Es gab einen sehr guten Kumpel, mit dem ich viel unterwegs war. Dem habe ich erzählt, was bei mir passiert ist, dass ich ein neues Leben gekriegt habe und wir haben festgestellt, okay, unsere Wege trennen sich, weil unser Interesse und unser Leben so auseinandergegangen ist. Neues Leben mit Jesus als Herr. Übrigens, wenn du denkst, das ist was in dem Sinn Neues, dass Jesus Herr sein will, davor lebst du autonom oder machst, was du möchtest. Das stimmt nicht ganz, wenn du genau drauf guckst, unter wird im Vers 31 wird geschrieben, jetzt ist für diese Welt die Stunde des Gerichts gekommen, jetzt wird der Herrscher dieser Welt hinausgeworfen. Das heißt, jeder Mensch, der Jesus nicht als Herr in seinem Leben hat, hat einen anderen Herrscher. Es gibt einen Beherrscher dieser Welt, ob du das wahrhaben willst oder nicht, ob du das siehst oder nicht, der ist da und der hat die Feder hier in der Hand und der wird hier besiegt. Ich weiß nicht, inwiefern du dich mit Politik beschäftigst, aber wenn du dich mit dem so auseinandersetzt, wirst du irgendwann auf die USA stoßen, Amerika, und du wirst sehen, inwiefern die sich in der Weltpolitik überall einmischen und viele Sachen direkt und indirekt anstoßen und regeln und lösen. Und du kannst sagen, ey, die sind so weit weg, die haben nichts mit mir zu tun, die haben keinen Einfluss auf mich, die können mich nicht beherrschen, aber wenn du genau hinguckst, dann siehst du, dass die Entscheidungen, die paar tausend Kilometer weit weg von uns getroffen werden, einen Einfluss auf dich haben können in deinem Berufsleben, in deiner Ausbildung und du wirst dich wundern, wie groß der Einfluss von denen ist. Du kannst sagen, ich guck weg, das ist mir egal, aber die haben diesen Einfluss und so ähnlich ist es mit dem Herrscher dieser Welt auch. Und jetzt passiert eben was, es passiert was, dass wenn du dieses Geschenk von Jesus annimmst, dass du ein neues Leben kriegst, dass du ein neues Leben hast und es wird sich verändern. Jochen hat letzte Woche erzählt, dass es im Umfeld von Jesus viele Fans gegeben hat. Viele, die bei ihm waren, aber ihnen nicht das Herz gehabt haben, die ihm nicht wirklich nachgefolgt sind. Und habt ihr euch mal Gedanken gemacht, was so Fankultur ausmacht, was so Fans so charakterisiert? Nimm mal zum Beispiel einen Fußball, einen Bayern-Fan. Warum wird jemand Bayern-Fan? Ja klar, du möchtest dich in diesem Erfolg Sonne, du möchtest es gern mitnehmen, du möchtest gern was sein. Habt ihr schon mal festgestellt, die reden von denen, von wir, wenn die gewinnen, da heißt, wir haben gewonnen, wir sind wir. Und du merkst, okay, oh, die nehmen gern diese coole Sache mit und ich bin eher so ein, also Fan nicht, aber ein Unterstützer vom VfB. Warum wird jemand VfB-Fan? Ja, da musst du ein bisschen masochistisch veranlagt sein. Du musst leider mögen. Und ihr werdet sehen, die sehen, wenn ihr mit solche leidende Fans, da gibt's mehrere Clubs, die das so durchmachen müssen. Wenn ihr die anschaut, dann werdet ihr sehen, ja, die überheben sich über die Erfolgsfans vom FC Bayern. Und die kommen sich besser vor, die kommen sich echter vor, weil sie halt auch durch so schwierige Zeiten an ihrem Club festhalten. Und sie halten sich für fest und treu an ihrem, dem, was sie da anfähnen, anbeten, anfeuern. Aber ist das wirklich so? Erinnert ihr euch, das ist schon eine ganze Zeit her, vielleicht wisst ihr das gar nicht mehr so, als der Torwart vom FC Bayern zum FC Bayern gewechselt ist, der Manuel Neuer, der kam von einem Club, die verstehen sich mit Bayern nicht so, Schalke, ja? Und da haben die treueste und beste Fans gemeint, sie dürfen dem Manuel Neuer, der für diesen Club spielt, sagen, wie er sich zu verhalten hat. Also die Fans wollten ihm sagen, du darfst nicht dein Logo küssen. Warum man das macht, ist eh speziell, aber okay. Die haben ihm das vorgeschrieben. Die haben ihm bestimmte Verhaltensregeln aufgegeben, wie er sich als Spieler von diesem Verein zu verhalten hat. Also die Fans haben bestimmt oder wollten bestimmen, wie der, dem sie nachfolgen, sich zu verhalten hat. Und wenn ihr jetzt feststellt, ihr habt diese Debatte, sorry, wenn ich zu viel Fußballbeispiele habe, aber das begeistert mich. Es gibt ein neuer Verein in der Bundesliga Leipzig und der kriegt Geld von einem Sponsor und die richtigen Fans, die finden das total schlimm, weil das sind ja keine richtigen Fans, wo nur Geld reingesteckt wird und sie bestimmen den Weg und du merkst, die würden sagen, wenn FC Bayern jetzt ein so ein großer Scheichkrieger wird, der alles in die Hand nehmen wird, würden sie sagen, das ist nicht mehr unser Verein, dem folgen wir nicht mehr nach, sie bestimmen, wo es lang geht. Und ich habe heute, ich war heute im Allgäu und wo ich zurückfahre bin, hat mein Kollege in SWR1 im Radio angehabt und da ging es auch um das Thema Fans, witzigerweise. Und dann kam, was ich ein bisschen absurd fand, kam von AC/DC das Lied Hell's Bells und die hat es voll aufgedreht und also okay, na, speziell zu meiner Musik. Und dann sagt der Moderator danach, ja, diese AC/DC, die sind sich treu geblieben in ihrer Musik. Und wenn die das verändern würden, ihren Musikstil, wenn die was anders machen würden, dann wäre ich nicht mehr Fan bei denen. Die Fans bestimmen und wollen denen sagen, wo es lang geht. Ihr kennt das von der Musik, wenn plötzlich ein Star oder ein euer Lieblingsmusiker vielleicht eine ganz andere Art von Weg einschlägt, sich weiterentwickelt und plötzlich nicht mehr die Musik macht, wie ihr das kennt. Dann sagt ihr, ey, das ist nicht mehr mein Musiker. Ich war mal auf einem Konzert, da hat einer eben erkannt, der hat seine Musik völlig weiterentwickelt, sehr speziell für mich auch. Da war überhaupt keine Stimmung in diesem Konzert. Und wenn er seine alte Lieder gespielt hat, die Fans kannten, dann ging's ab und alle haben sich gefreut. Und bei Jesus ist jetzt so, der wollte nie Fans haben. Weil er genau wusste, was Fans ausmacht, wie Fans so ticken. Wenn ihr euch mal im Johannesevangelium die Leute anschaut, die ihm nachfolgen, und es waren manchmal Tausende, dann werdet ihr feststellen, Jesus hat sich mit denen ganz oft angelegt, weil er genau gewusst hat, das ist nicht das, was ich brauche. Es hilft den Menschen nicht, wenn sie Fans von mir sind. Ich brauche Nachfolger. Und eine Nachfolge kannst du nur sein, wenn du dieses neue Leben hast. Wenn ihr an der Petrus denkt, er sagt einmal zu Jesus, als Jesus sagt, hey, ich muss sterben für die Menschen, als er diesen Weg auch schon ansagt, das sagt er Petrus, ach komm Jesus, lass mal, das ist nicht unser Plan, das ist doch nicht das, was dran ist. So typisch wie so ein Fan, der will ihm vorschreiben, was er zu machen hat. Und viele Leute, mit denen er sich so auseinandergesetzt hat, die gehen, die lassen ihn stehen, weil er ihnen Sachen sagt, die sie nicht hören wollen. Aber Jesus will und braucht keine Fans. Und dazu möchte ich euch die zwei Verse vorlesen, nochmal, die er da geschrieben hat. Er sagt im Vers 25 und 26, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um Menschen vom ewigen Verderben zu retten. Er möchte Menschen neues Leben geben. Er möchte seine Beziehung zu Gott, er möchte die Beziehung zu Gott wiederherstellen. Diese Liebesbeziehung zu ihm, das ist sein Plan, das will er. Und dafür will er nachfolgen. Hier wird auch davon gesprochen, dass das heißt, hey, ich soll mein Leben verlieren. Das heißt, ich gebe mein Leben auf. Ich verliere mein Ego. Und ich weiß nicht, wie es dir damit geht beim ersten Gedanke, wenn du dir jetzt feststellst und sagst, okay, ich bestimme nicht mehr über mich selber, soweit du das kannst. Und ich muss euch sagen, ich glaube, das wäre das Beste, was euch passieren kann. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dein Leben zu verlieren, dein Ego zu verlieren, weil das bedeutet wahre Freiheit. Und das ist eigentlich ein Paradox. Ein Herr über sich zu haben, der dein Leben bestimmt, dass das wahre Freiheit heißt, das ist an sich ein Paradox, aber ich muss euch ein Beispiel erzählen. Weil, wenn ich nicht mehr Herr bin in meinem Leben, wenn ich mein Leben verliere, dann muss nicht mehr ich danach gucken, dass ich gut wegkomme. Dann muss ich nicht mehr danach gucken, dass ich das Beste kriege, dass ich überlebe auf dieser Welt. Und ich glaube, das ist mein letztes Fußballbeispiel heute. Ich habe selber mal Fußball gespielt und in dem Verein, vielleicht hat der Trainer nicht so viel Ahnung gehabt vom Fußball, aber er hat mich auf eine Position gestellt, die fand ich total bescheuert, er hat mich in die Abwehr gestellt. Und ich dachte, ich bin eigentlich so ein Mittelfeldspieler, ich wollte gern glänzen, ich wollte gern gut aussehen. Und dann stellt er mich in die Abwehr und ich habe mich darüber total geärgert. Das hat dazu geführt, dass ich gelbe Karte gekriegt habe, rote Karte, weil ich immer so aggressiv war, dass ich habe mich gestritten, ich war auf dem Fußballfeld und ich war Christ und ich war Nachfolger, dass das nicht so cool war. Ich glaube, die Leute von außen haben nicht gesehen, der Verteidiger, der ist Christ, sondern die haben eher das Gegenteil. Vielleicht habe ich es euch schon mal erzählt, ein Arbeitskollege von meinem Kumpel, der hat gesagt, der Giftzwerg spielt. Und das war so der Spitzname und ich dachte, das ist total schräg. Warum? Weil ich für mich gesorgt habe. Mein Ego war Angriff und ich muss dafür sorgen, dass das wieder dahin kommt, wo es gehört. Dahin, wo es glänzen kann. Wo es die Anerkennung kriegt für die Leute. Was wäre jetzt gewesen, wenn ich mein Ego, mein Leben hier verloren hätte? Hey, dann hätte ich die Position gespielt, wo der Trainer dachte, da kann ich der Mannschaft am besten helfen. Da können sie mich brauchen. Da zählt das Team. Da bin ich für die andere da. Dann wäre das gar nicht mehr so wichtig gewesen, sondern die andere wären in meinem Fokus gewesen. Und wenn ihr euch die Konflikte auf dieser Welt anschaut, wenn ihr euch die Kriege auf dieser Welt anschaut und versucht, die mal runterzurechnen und schaut mal, wo nehmen die da Anfang? Wie hat's angefangen? Was war da los? Dann werdet ihr immer auf Egos runterkommen, die versuchen, sich in den Mittelpunkt zu stellen, für sich das meiste zu holen. Wenn ich jetzt mein Leben verliere, wie es Jesus hier verlangt, dann sagt er, wenn du das machst, dann wirst du dein Leben in Wirklichkeit gewinnen. Und da ist eine wahnsinnige Zusage in Vers 26, da sagt nämlich Jesus, ich sorge für meine Nachfolger. Die müssen nicht mehr nach sich selber gucken, sondern ich schaue nach ihnen. In Vers 26, da steht, und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Jemand, der ihm nachfolgt, ist da, wo Jesus ist. Und wer mir dient, den wird der Vater ehren. Das heißt, ich werde von Gott, dem Vater, vom Gott, dem Herr über das Universum, werde ich alles kriegen, was ich brauche. Manchmal ist das schwierig, weil das kollidiert mit dem, was ich will. weil Gott gibt mir das, was ich wirklich brauche. Und das so auf einen Nenner zu kriegen, das, was ich brauche und das, was ich will, das ist manchmal nicht ganz so einfach. Wenn ich jetzt Nachfolger bin, wenn ich mein Leben aufgebe, wenn ich mein Ego aufgebe und mit Jesus unterwegs bin, dann heißt es auch, ich werde in seiner Herrlichkeit unterwegs sein. Das heißt, ich werde das, was von ihm so scheint, das wird auch in mir scheinen. Und es kann sein, das werden die anderen Menschen gar nicht so richtig merken. Die Leute dort haben es nicht gemerkt, was die eigentliche Herrlichkeit von Jesus war. Du kannst dafür irgendwann blind sein. Der Jochen hat das letzte Woche beschrieben. Das sind Leute um dich rum, die haben eigentlich die strahlende Herrlichkeit aus. Diese Herrlichkeit, die Jesus hier beschreibt, und du merkst es gar nicht. Weil du blind bist dafür. Und ich weiß, kennt ihr die Narnia-Bücher? Das letzte Buch, da geht's mit Narnia zu Ende und da kommen die Leute kommen in das neue Narnia und das ist ja wahnsinnig toll und da gibt's so Zwerge, die so ein bisschen für sich kämpft haben und die werden da reingesetzt, aber die weigern sich, diese Herrlichkeit zu sehen. Die haben sich irgendwann entschieden, ich will das nicht, wir sorgen für uns selber und ich will diese Herrlichkeit nicht mehr sehen und die sind blind für diese Herrlichkeit und die kommen nie da rein. Und das ist total tragisch. Und ich glaube, das geht auch seine Fans so. Sie werden blind für das, was Jesus eigentlich vorgehabt hat, wo er eigentlich hin wollte, und werden ihn stehen lassen, werden ihm nicht nachfolgen. Und ich möchte euch eine Stelle aus dem anderen Teil vom Neuen Testament vorlesen, wo das beschrieben wird, wie absurd das für die Menschen irgendwann wird, dieser Weg zum Kreuz und diese Auferstehung, wie absurd es für die Menschen wird und sie diese Herrlichkeit gar nicht sehen, die da eigentlich drin liegt. Und das ist im 1. Korintherbrief im Kapitel 1, lese ich die Verse 18 bis 25, da steht, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist es etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es der Inbegriff von Gottes Kraft. Herrlichkeit, gell? Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugen dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Also diese Herrlichkeit, die seine Nachfolger, an der sie Anteil haben, die ist für viele nicht mehr sichtbar. Und vorhin im Vers 31 wird von diesem, ich komme nochmal auf diesen Herrscher der Welt, der hier besiegt wird, der versucht natürlich alles nach wie vor, obwohl er keine Macht mehr hat, er ist besiegt, der versucht alles, die Menschen das einzureden, dass diese Herrlichkeit keine Herrlichkeit ist, dass es keinen Wert hat, dass es eigentlich das Bescheuertste ist, sein Ego nicht in den Mittelpunkt zu stellen, dass das keinen Sinn macht, sondern du musst selber gucken, du musst schauen, dass du nicht zu kurz kommst. Und es versuchte dann auch bei den Leuten, die ein neues Leben gekriegt haben und ihm nachfolgen. Er versucht es, seine Nachfolger, seine Jünger madig zu machen. Er versucht, die Menschen aufzuhalten. Er versucht, ihnen einzureden, Gott meint's nicht gut. Du kommst zu kurz bei ihm. Und wenn ihr am Anfang von der Bibel schaut, wie die Sünde in die Welt kommt, dann werdet ihr diese Taktik da schon feststellen und werdet sie finden. Er sagt, hey, Gott meint's nicht gut mit dir. Und wenn du ein Nachfolger bist, wenn du ein Jünger Jesu bist, wenn du ein Christ bist, dann wird dir kann dir das auch passieren, dass er genau das versucht, bei dir zu machen. Ich glaube, es war diese Woche, wo ich morgens mal Zeit gehabt habe, da bin ich früh aufgewacht und konnte nicht mehr schlafen. Eigentlich ist das nervig, aber manchmal ist es total gesund. Und dann bin ich mal hingeguckt und habe mir seit langem mal wieder Zeit, nochmal nachzudenken, auch über mich und was bei mir so abläuft. Und ich habe festgestellt, ich drehe mich ganz schön um mich selber. Und ich bin wieder mehr Herr in meinem Leben, wie Jesus eigentlich sei, wie Jesus. Und ich muss dann ein Beispiel denken, und wenn ihr den Film Der Hobbit kennt, da gibt es eine Szene, da sind die Zwerge und der Bilbo sind in diesem Wald, ich glaube, es ist der Mirkwood, und die haben sich total verlaufen und die sind total benebelt und wissen nicht mehr, wo lang, und dann schicken sie der Bilbo und sagen, du kletter mal auf den Baum hoch, geh ganz nach oben und schau nach dem Weg. Und er kommt raus und in diesem Wald, da kommt keine Sonne mehr richtig rein, weil die Blätter so eng sind, ist alles so diesig, so neblig, dampfig. Und er kommt raus und er sieht die Sonne, die frische Luft, und er atmet ein und er sieht plötzlich ganz klar. Und so ging es mir diese Woche auch, das hat sich das angefühlt, so, oh Mann, wo bin ich eigentlich unterwegs? Wer ist mein Herr? Wo bin ich eigentlich? Und das hat so gut getan, das Ego loszulassen, das Leben loszulassen und das Jesus in die Hand zu geben. Als ich damals von diesem tollen Mädel gehört habe, dass sie mich auch toll findet, da war mir klar, ich gebe alles, damit ich mein Leben mit ihr verbringen kann. Ich gebe wirklich alles. Und das war kein großes Opfer für mich, weil ich dachte, ich will ja gar nichts anderes, wie mit ihr zusammen sein. Mich einzuschränken beim Fußball, bei der Zeit mit meinen Freunden, beim Computerspielen, das war nicht schlimm. Weil ich wusste, mit wem ich zusammen sein möchte. Und wenn du weißt, wer Jesus ist, wenn du diese Herrlichkeit siehst, dann ist diese Aufforderung, dieses Opfer zu bringen, dein Leben loszulassen, um es zu gewinnen, ist eigentlich gar nicht mehr so schlimm. Eigentlich ist es total doof, es nicht zu machen, weil es ist das Beste und das Größte, was man kriegen kann. Das Beispiel von mir und meiner Frau, das ist ein bisschen schwach. Das hakt hier, aber das, was Jesus dir anbietet, diese Herrlichkeit, diese Größe, diese Beziehung zu ihm, das ist das Größte, was es gibt in diesem Universum. Und die Frage ist, was tust du damit? Jesus wollte Antwort. Er wollte Antwort von den Menschen. Meine Frage zum Schluss ist an dich. Bist du vielleicht sogar ein Gegner von Jesus? Die kommen jetzt hier nicht so vor. Bist du ein Fan? Oder bist du schon Nachfolger? Und ich würde mir wünschen, dass du mit einsteigst in die zu den Nachfolgern, zu denen, die neues Leben kriegen und das beste Leben. Haben einen Freund von mir, ein alter Engländer, ein Fußballer, hat mal gesagt, best life on the planet. Das wünsche ich dir für euch.